Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Timon über Syncanite, einem Brettspiel, welches bald initial via Kickstarter erscheinen wird. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen in einem meiner Episoden. Hallo Timon.
Hallöchen Mike, danke, dass ich da sein darf.
Wir reden heute über dein Baby, über Syncanite. Aber bevor wir dazu kommen, ein paar Worte über dich. Wer bist du und was hat dich auf dem Weg zur Syncanite geführt?
Oh, das ist eine lange Geschichte und ich versuche sie kurz zu halten. Also, ich bin Timon, fast 27 Jahre alt und habe meine Kindheit unglaublich viel mit Computerspielen jeglicher Art verbracht, vor allem Strategiespielen. Und immer den Wunsch gehabt, selber auch mal eins zu entwickeln. Und habe mich dann, als es in der Schule um das Thema ging, was für einen Beruf möchtest du eigentlich einschlagen, dann halt in diese Richtung orientiert und versucht, etwas Richtung Computerspielentwicklung zu machen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach in Deutschland, gerade weil es auch zu dem Thema vor 10, 15 Jahren auch noch keine vernünftigen Ausbildungen dergleichen gab. Das kam ja gerade erst auf. Was dazu führte, dass ich im Grunde genommen erst so ein bisschen Richtung Anwendungsentwicklung ging, mich dann aber doch nochmal für ein Abitur entschieden habe und dann doch nochmal irgendwie Wirtschaft studiert habe. Jetzt stellt man sich die Frage, okay, was hat das Ganze alles irgendwie mit Syncanite zu tun? Es ist so, dass das Syncanite-Projekt damals begann, als ich 12 Jahre alt war und ich so gesagt habe, okay, ich kann nicht coden, ich kann nicht illustrieren, ich kann aber schreiben. Und jedes gute Spiel, das ich mag, hat irgendwie eine gute Geschichte. Also fangen wir doch mal damit an. Und das führte dazu, dass ich damals den Roman, er hatte den Titel Flachszugzwang, geschrieben habe, der auch beinahe rausgekommen wäre. Das ist auch eine witzige Geschichte. 2017 wäre man dann beinahe beim Verlag gewesen. Dann ist der leider, weil es ein kleiner Verlag ist, pleite gegangen. Dann wäre man 2020 als Self-Publisher rausgegangen. Dann kam Corona. Also du merkst, dieses Projekt hat einfach eine Geschichte, die hat sich einfach gezogen. Und irgendwann habe ich dann gelernt, wie das ganze Thema mit Coding funktioniert und habe hauptberuflich noch in dem Bereich gearbeitet, allerdings mehr im Industriekontext. Also ich mache Projektmanagement und Beratung in der IT rund um 3D-getriebene Anwendungen. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, mit Engines Produktpräsentationen zu entwickeln oder wenn es darum geht, Schulungen zu entwickeln oder dergleichen. Das war so mein hauptberufliches Thema der letzten Jahre. Und dadurch, dass ich dann auch nochmal Wirtschaft studiert habe und mich generell immer auch für Geschichte und Wirtschaft und Politik interessiert habe, habe ich diese ganzen Erkenntnisse, die da rundherum aufkamen, einfach auch mal so ein bisschen in dieses große Geflecht eingearbeitet, das sich Syncanite nennt, weil es ist ja wirklich auch ein Spiel, das nicht nur eine Fantasy-Welt zur Grundlage nimmt, sondern auch viele Ideen auf unserer Welt ausgreift, sei es halt eben aus der Historie, sei es irgendwie ideologische Konzepte oder vielleicht auch das ein oder andere wirtschaftliche Thema. Und ja, das ist so ein bisschen das Potpourri, das sich da dann entwickelt hat über die Jahre.
Gehen wir nochmal kurz zum Roman zurück. Also was war der Inhalt vom Roman? Oder was war die Main Story?
Ja, also den Roman wollte ich erstmal so gestalten, dass ich mir sagte, ich möchte so eine unberechenbare Conspiracy, so eine Verschwörungsstory irgendwie haben. Und eine Verschwörungsstory ist natürlich dann auch etwas, was man immer auch erstmal aufdecken muss, wo die Dinge am Anfang vielleicht so dargestellt werden, sich in Wirklichkeit dann aber ganz anders entpuppen. Und das ist auch das Thema. Wir haben nämlich zwei junge Menschen, beide sehr ambitioniert, aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, die sich zusammentreffen, um dann einen Auftrag zu erfüllen. Und dabei dann halt merken, dass das, was ihnen die letzten Jahrzehnte erzählt wurde, eigentlich alles nicht ganz so richtig ist. Weil sie wachsen in einem der drei großen Staaten des Kontinents auf. Also die Welt im Syncanite heißt einfach immer nur ganz dramatisch der Kontinent, der sich wiederum in drei große Nationen teilt. Und sie bemerken dann quasi, wenn sie das eine Land verlassen, dass die Perspektive auf die Welt und die Lösungsansätze der Probleme dieser Welt eine ganz andere sind. Und dass sie dann halt auch merken, dass vielleicht auch nicht alles, was sie irgendwie für gut und richtig befunden haben, so ist. Und das führt dann dazu, dass sie sich quasi trennen und eigene Entscheidungen treffen, weil dessen sie, also die Protagonistin, eher ideal getrieben ist, ist eher halt absolut pragmatisch und realpolitisch, was dazu führt, dass sich dann auch ein Konflikt zwischen den beiden entwickelt, um das Schicksal, wie es jetzt eigentlich mit dieser Welt dann weitergeht, weil sie sich dann halt eben in bestimmte Machtkämpfe verstricken lassen. So ein bisschen, ja, vielleicht von Dune inspiriert, ein bisschen von Game of Thrones, also die Klassiker Lug und Trug, Intrigen und, boah, und Totschlag.
In episch. Wie lange hast du da gebraucht, dann, wenn man sagt, okay, du hast gesagt, du hast nicht programmieren können, du hast schreiben können und so weiter. Aber wie war dann so der Weg dann so zwischendrin, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das als Brettspiel umsetzen, beziehungsweise warum gerade als Brettspiel?
Ja, es ist so, dass ich damals, als ich mit dem Buch auf den Buchmessen unterwegs war und auf Verlagssuche war, vernetzt man sich natürlich auch mit anderen Autoren. Und einer dieser Autoren ist der Stefan Godot, vielleicht auch bekannt von Godot Games aus Hannover, der unter anderem auch Spiele wie zum Beispiel Among Cultists zu der Human Punishment produziert hat. Und ich habe ihn damals kennengelernt, da hatte er noch keinen Kickstarter, noch keine Brettspiele, er hat dann nämlich noch ein Buch geschrieben und kam damit nicht voran. Und deswegen ist das quasi so eine Verbindung, die da einfach seit über 10 Jahren jetzt besteht. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, das mit dem Buch, das kriege ich nicht hin, ich mache jetzt hier einfach ein Brettspiel. Und als ich dann gesehen habe, er kriegt das hin, das funktioniert, habe ich auch mal die Frage gestellt, du sag mal, wie macht man das mit so einem Brettspiel? Und dann kam man halt ins Gespräch. Ne? Und die Idee war dann quasi gewesen, okay, das ist doch brillant, so ein Computerspiel zu machen, da brauchst du direkt viel zu viele Ressourcen für, das kannst du gar nicht so selber stemmen, aber so ein Brettspiel, du kannst dir sagen, das, was du als Computerspiel umsetzen möchtest, machst du einfach erstmal als Brettspiel. Mit den Kontakten, die du hast, mit den begrenzten Ressourcen, die du hast und verwebst das alles natürlich mit dem Buch, das du hast, was einfach dazu führt, dass du ein sehr thematisches Brettspiel hast, mit viel Flufftext, wo die Leute vielleicht dann auch anfangen, die Welt, die dahinter irgendwie liegt, interessant zu finden, was dann vielleicht ja auch ermöglicht, dann so einen Plan einzuschlagen, so eine Richtung einzuschlagen, in Richtung, okay, machen wir vielleicht erst das Brettspiel, dann machen wir vielleicht mal eine Erweiterung und dann vielleicht irgendwann mal das Computerspiel oder so. Das ist so ein bisschen der arrogante Gedanke gewesen und wir haben uns einfach gesagt, versuch's, was soll passieren, und schlussendlich stellst du dir das Ding in die Vitrine.
Um was geht es jetzt wirklich persönlich?
Das ist auch ganz gut, wieder mit dem Buch anzuschließen, während wir nämlich mit dem Buch, den Protagonisten folgen, die eine Verschwörung entdecken, haben wir in Roma im Spiel die Rolle der Verschwörer, die die gesamte Verschwörung überhaupt erst initiieren. Das heißt, im Buch folgen wir den Protagonisten, im Spiel sind wir die Antagonisten. Es geht nämlich darum, dass wir eine Gruppe von Aristokraten, Oligarchen und generell einflussreiche Individuen sind, die ihren Einfluss missbrauchen, um die Welt ins Chaos zu stürzen und das Chaos dann für sich auszunutzen, um das Spiel zu gewinnen. Heißt mit anderen Worten, ich zettel zum Beispiel einen Krieg an, um meine Rivalen auf dem Schlachtfeld zu besiegen und die militärische Vorherrschaft zu erlangen. Oder ich zettel eine Revolution an, lasse mich zum obersten Kanzler werden und verurteile meine Rivalen. Das heißt, es geht nicht nur darum, ein Fenster zu schaffen, mit dem man die Weltherrschaft an sich reißen kann. Es geht vor allem auch darum, seine Rivalen loszuwerden. Das heißt, wir haben es mit einem kompetitiven Spiel zu tun. 2 bis 4 Spieler, erweiterbar auf 6 Spieler. Ja, was ich jetzt im Grunde genommen viele schöne Mechaniken vereint rund um die Themen Militär, Wirtschaft und Politik, weil das sind die Felder, auf denen wir uns da bewegen, um Druck auszuüben, um unsere Position zu stärken, die der anderen zu schwächen und dann halt eben das Feld zum Kippen zu bringen. Und im Grunde genommen hat das Spiel auch noch eine weitere schöne Komponente, nämlich es endet vergleichsweise schnell. Man hat ja immer diese großen epischen Strategietitel, wo man irgendwie sagt, okay, da muss ich ein ganzes Wochenende einplanen, um die zu spielen. Und das ist bei Synchronet Foundation eben nicht so. So ein Spiel endet halt wirklich nach ungefähr 2 Stunden, wenn wir zum Beispiel zu dritt oder zu viert spielen. Was halt auch dazu führt, dass man an einem Abend auch mal mehr Stunden schafft und sagt, okay, ich probiere jetzt mal eine andere Strategie aus. Ich versuche diesmal nicht über die Wirtschaft, sondern über die Politik oder über das Militär. Und ich zettel vielleicht einen Krieg an, nur um die Preise hochzutreiben. Also man merkt halt auch, es ist ein sehr vernetztes System dahinter, wo man eine Menge Stellschrauben hat, an denen man drehen kann, was unglaublich viel Spaß macht.
Also fixe Rundenanzahl, begrenzte Spielzeit, also planbare Spielzeit eigentlich, wenn man es genau nimmt, das sind eine sehr, sehr gute Kriterien für ein Spiel, das...
Ja, da müsste ich tatsächlich, entschuldige, da muss ich ein bisschen widersprechen. Und zwar ist es so, dass in 4 Phasen gespielt wird und alle 4 Phasen zusammen ergeben einen Zyklus. Das Spiel endet durchschnittlich nach 3 bis 5 Zyklen, aber nicht, weil wir eine fixe Spielzeit haben oder weil es eine fixe Rundenanzahl gibt, sondern weil die Mathematik des Spiels dahinter so angelegt ist, dass die Spiele auf Dauer leer laufen müssen. Das bedeutet, derjenige, der am ehesten und am besten sich da irgendwie durchschlägt, gewinnt zwangsläufig, für das Spiel auf gut Deutsch gesagt, alle am Tisch einfach umringt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Ansatz im Vergleich zu diesem, ich habe jetzt genug Punkte, ich habe gewonnen, sondern es geht halt wirklich darum, wer setzt sich durch? Und ne, wenn du mit Feuer spielst, kannst du dich halt verbrennen.
Sehr fein. Und für wie viele Spieler maximal ist es möglich? Beziehungsweise was ist die Mindestanzahl, wo es möglich ist, beziehungsweise Sinn macht?
Ja, also wirklich zu zweit gibt es einen Duellmodus, der sich auch ein bisschen unterscheidet von einem Spiel ab 3 oder 4 Spielern, was natürlich auch klar ist, weil du dann ja auch nicht irgendwie nochmal andere Parteien zum Verhandeln mit am Tisch sitzen hast. Der Duellmodus funktioniert tatsächlich ganz gut und ist auch in unserem Twitch-Stream zu verfolgen, wenn euch das interessiert, weil da haben wir jetzt tatsächlich 2 Runden gespielt. Es geht aber tatsächlich bis zu 6 Spieler. Und das Schöne ist, dass die Spielzeit einfach mit der Anzahl Spieler linear wächst. Das heißt, wenn man dann zu 6 Spielen rechnet, mal mit 3 Stunden ungefähr, also circa 30 bis 45 Minuten pro Spieler, sagen wir, das haben wir auch in über 300 Testspielrunden auch bewiesen, dass das wohl tatsächlich auch stimmt. Natürlich gibt es auch eine Ausnahme, wenn man zwischendurch nochmal Pizza bestellt oder die Regeln nochmal lernen muss, die Klassiker, ne? Nichtsdestotrotz ist das halt so ein bisschen das Spektrum, dem wir uns bewegen. Und auch hier, wenn wir mit 5 oder 6 Spielern spielen, ist das Balancing völlig in Ordnung, weil wir tatsächlich auf der Map immer nur über eine fixe Anzahl Ressourcen verfügen. Was bedeutet, je mehr Spieler wir haben, desto weniger Ressourcen bekommt jeder Spieler. Was natürlich bedeutet, dass wenn ich dann an den Preisen ein bisschen drehe, dass ich damit die Spielgeschwindigkeit angleichen kann an das, was passiert, wenn ich vielleicht nur mit 3 oder 4 Spielern diese Anzahl Ressourcen aufteile. Es ist halt wirklich gebalanced über das Zahlenwerk und das funktioniert überraschend gut.
Heißt, die Fraktionen per se sind gleich oder auch nochmal unterschiedlich?
Das Spiel hat eine sehr große Asymmetrie, alleine dadurch, dass die Spieler gar keine Fraktionen spielen. Es ist so, dass die Spieler sich selbst als Oligarch spielen und eine Rollenkarte erhalten. Man ist beispielsweise der Vorsitzende des Parlaments und genießt halt parlamentarische Rechte. Oder man ist vielleicht der Investor, der Herr über Grund und Boden, der wirklich entscheidet, welche Infrastruktur erbaue ich denn, an welche Begehrlichkeiten decke ich dann vielleicht auch am Tisch, ne? Oder ich bin der Zensor, der über die Medien entscheidet und einfach mal morgen irgendein bisschen Dreck in die Bildzeitung schreibt. Also da gibt es alle Möglichkeiten, um sich gegenseitig so ein bisschen zu drangsalieren. Und jeder Spieler hat auf allen 3 Ebenen, militärisch, wirtschaftlich und politisch, Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Und die Fraktionen selber sind quasi eigentlich nur die Werkzeuge, die wir dafür in die Hand nehmen können. Weil wir nämlich beispielsweise auch als global agierende Elite natürlich auch regelmäßig unterwegs sind und folglich dann auch immer in unterschiedlichen Bereichen der Welt sind. Und je nachdem, wo wir sind, ziehen wir zum Beispiel auch eine Doktrinkarte, die uns dann halt auch ausstattet mit bestimmten Sonderfähigkeiten, dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir sind jetzt gerade in dieser Runde in der militärischen Phase defensiv stärker oder offensiv oder wir fokussieren uns auf Wirtschaft, was halt dazu führt, dass halt auch die Interessen, aber auch die Chancen und Möglichkeiten jede Runde sich neu verteilen, wie das halt auch im echten Leben so ein bisschen so ist. Es kommt manchmal nur darauf an, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, ne?
Mit wie viel effektiver Spielfläche muss man dann am Tisch rechnen? Also geht ein kleiner IKEA-quadratischer Tisch oder Standard-Wohnzimmertisch oder?
Der Standard quadratische Tisch wird nicht ganz reichen, weil wir tatsächlich ein nicht quadratisches Spielfeld haben. Es ist ein Rechteck. Ich sage immer ganz gerne, ihr kennt das Spielbrett von Monopoly, packt da nochmal ein Drittel dran, dann hast du unsere Spielfläche. Oder vielleicht, man kennt es auch so ein bisschen vom Risiko. Also wenn ihr das Brettspiel Risiko bei eurem Tisch spielen könnt, kommt ihr mit Synchronized Foundation wunderbar klar. Schön ist auch, dass ihr im Grunde genommen alles, was ihr braucht, auf das Spielbrett bekommt. Und rundherum einfach nur Kartenlager, die ihr je nach Situation zieht oder zum Beispiel die Geldkarten oder dergleichen. Das heißt, ob ihr die jetzt genauso anordnet, wie es in der Anleitung steht oder nicht, ist egal, solange ihr wisst, wo alles ist. Ihr könnt also im Zweifel auch noch einen Beistelltisch benutzen und den Tisch dann frei halten, gerade wenn man sagt, ich möchte vielleicht auch was zu essen irgendwie am Tisch haben. Da gibt es alle Möglichkeiten.
Kommen wir zum Kickstarter. Du hast angemerkt im Vorgespräch, beziehungsweise das ist auch mitunter einer der Gründe, warum wir heute darüber reden. Das Spiel wird via Kickstarter präsentiert werden, beziehungsweise in erster Linie mal bestellbar sein, initial.
Genau.
Was gibt es in den einzelnen Stages oder Pledges oder gibt es da einfach das Paket und das war's? Was habt ihr euch da gedacht?
Ja, also grundsätzlich einmal vielleicht vorher die Frage, warum machen wir einen Kickstarter? Das Spiel ist komplett fertig. Der Kickstarter soll uns dabei einfach nur helfen, einzuschätzen, wie viel Menge wir produzieren müssen, damit wir nicht zu viel oder zu wenig machen. Das ist ein bisschen der Hintergrund, damit ihr das einfach einmal wisst. So, was gibt's dann darin? Ich persönlich bin kein Freund davon, einen Kickstarter zu haben, wo ich mir erst irgendwie 10 Erweiterungen durchlesen muss, um zu entscheiden, welche 7,5 ich dann vielleicht irgendwie kaufe oder nicht. Deswegen wird das eine Grundversion geben, wo alles drin ist, was ihr haben wollt. Es gibt eine kleine Ausnahme. Es gibt nämlich noch Heldenkarten, die das Spiel in seiner Komplexität nochmal wesentlich erhöhen. Und die wird es dann quasi einfach nochmal als kleines Add-on oben drauf geben für einen Zehner, wer die Dinger haben will. Die sind aber fürs Grundspiel wirklich nicht nötig. Und das ist im Grunde genommen auch nur eine Mini-Erweiterung. Und das ist in dem Sinne dann auch der Gameplay-All-In. Was wir dann noch dazu haben, ist, dass ich dem Spieler nicht zumute, das Material für 6 Spieler zu kaufen, wenn er vielleicht nur zu dritt oder zu viert spielt. Das bedeutet, ihr habt natürlich nochmal eine Erweiterung, eine Plus-2-Spieler, die Möglichkeit, eine Plus-2-Spieler-Erweiterung zu erwerben. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen eine große Tischrunde haben und wenn nicht, dann kommt euch das natürlich entgegen, weil dann halt auch der Preis für die Grundversion günstiger sein wird. Das heißt, der Gameplay-All-In beinhaltet das Grundspiel, die Plus-2-Spieler-Erweiterung und die Mini-Expansion mit dem Heldenpaket Ansonsten gibt es nochmal Überlegungen, was auch immer, eine Spielmatte dazu zu machen oder andere kosmetische Dinge, die schön sind. Es gibt auch die Überlegung, das Buch dabei zu packen. Da muss ich aber noch einmal gucken, ob wir das dann auch mit dem Liefertermin alles vernünftig hinbekommen oder ob wir das lieber als separate Sache mal machen. Aber das sind so die kleinen Details, die jetzt auf der Zielgeraden jetzt noch geklärt werden. Aber genau, im Grunde genommen, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach mit einer großen Runde spielen, nehmt ihr den Gameplay All-In und wenn nicht, nehmt einfach das Base Game. Und wenn ihr dann sagt, okay, wir wollen noch mal ein bisschen mehr Würze haben, holt euch noch mal das Booster Pack mit den Würdenträgern dazu. 15 Stück in der Zahl gibt's. Das sind übrigens dann auch die Charaktere aus dem Buch.
Was ist ungefähr angepeilt als Auslieferungszeitraum?
Ja, also Auslieferungszeitraum ist geplant im September, Oktober des Jahres 25. Das heißt, wir wollen versuchen, zu Essen Spiel dann auch die Möglichkeit zu geben, dass man entweder abholt oder vor Ort dann halt kauft. Die Tatsache, dass wir bereits fertig sind, kommt dieser Sache natürlich dann zugute, weil wir im Grunde genommen ab dem Moment, wo wir gefundet sind, einfach wissen, wie viel müssen wir bestellen und dann haben wir ein paar Monate Zeit, bis die Sachen dann da sind, um sie dann auszuliefern. Und dadurch, dass wir auch ein paar Leute im Team haben, die das schon öfter gemacht haben, trauen wir uns auch zu, das dann auch vernünftig hinzukriegen, weil man kennt das ja, dass das ein oder andere Crowdfunding-Projekt dann sich dann ein bisschen mehr Zeit lässt. Das Ziel haben wir ganz bestimmt nicht.
Es ist sicherlich beruhigend, wenn man weiß, das Produkt ist fertig und nicht erst gerade in einer Konzeptionsphase, wie es doch bei einigen in der Vergangenheit war. Also wurscht, egal ob jetzt Brettspiel, Kartenspiel oder Rollenspiele, es gibt da das ein oder andere gut gemeinte.
Also da kann ich dich beruhigen. Wir haben über 2 Jahre Entwicklungszeit hinter uns mit einem 12-köpfigen Team. Wir haben über 300 Testspielrunden gespielt und versucht, das Möglichste zu tun, um ein Balancing zu schaffen, das aber dann auch noch Spaß macht. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt auch einfach Leute im Team haben, die halt auch schon durch andere Kampagnen erfolgreich gezeigt haben, dass sie es können, haben wir, glaube ich, auch eine gute Grundlage, selbstbewusst zu sagen, wir kriegen das hin und würden uns freuen, wenn ihr da uns euer Vertrauen dann auch schenkt.
Jetzt zum wichtigsten Punkt. Wo oder wie können das Interessenten oder interessierte Personen testen, anschauen, oder begutachten?
Ja, also es ist so, dass jetzt die große Eventsaison November jetzt zu Ende gegangen ist. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr über 20 Messen und Events mitgemacht, um halt auch viele Spiele vor Ort mit der Community zu spielen. Jetzt ist Winter, jetzt ist, steht Weihnachten vor der Tür. Führt natürlich auch dazu, dass es ein bisschen kalt ist, dass niemand gerne rausgeht. Klar, wir haben den einen oder anderen Brettspieltreff jetzt hier noch in Dortmund und im Ruhrgebiet vor Ort, wo wir ja auch herkommen. Ansonsten streamen wir aber die Runden neuerdings auf Twitch. Wenn ihr also Lust habt, auf Twitch und das Synchronized Games mal reinzuschauen, da organisieren wir Spielrunden, wo man sich natürlich einklinken kann, nicht nur als Zuschauer, sondern ihr habt genauso gut auch die Möglichkeit, auf unseren Discord zu kommen, um euch dort eine Demospielrunde ja, zu genehmigen, denn da würde ich euch dann durchführen, damit ihr auch nicht irgendwie komplex Regeln lernen müsst und dergleichen, sondern ich gebe euch einen Überblick. Das ist übrigens nochmal das Schöne an dem Spiel. Es ist sehr komplex, ohne kompliziert zu sein. Man muss wirklich nur 4, 5 Dinge im Hinterkopf halten und wenn man die kann, dann kann man dieses Spiel spielen. Alles andere lernt man halt auch dann beim Spielen, was natürlich auch dazu führt, dass man das Ding auch regelmäßig wieder irgendwie aus dem Regal holen kann. Genau, ansonsten haben wir natürlich noch den einen oder anderen Social Media Channel, die Mike sicherlich auch unten verlinken wird, wo wir einfach ein bisschen Updates geben, wo wir vielleicht noch sind, was wir vielleicht noch tun. Im neuen Jahr sind auch die ein oder anderen Messen und Events wieder angeplant. Die Details dazu veröffentlichen wir dann aber, wenn es soweit ist, weil ich ehrlich gesagt noch nicht mich damit beschäftigt habe, wo wir jetzt final hingehen, weil jetzt habe ich wirklich erstmal den Kickstarter-Release-Termin vor Augen und das wird, wenn alles gut geht. Und da sind wir sehr sicher, der 28.1. sein. Das heißt, im Grunde genommen, wir sind gerade auf der Zielgeraden. Ne?
Dann sage ich mal toi 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 und wir hören und sehen uns auf Kickstarter bzw. vielleicht auch auf Essen. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne und schön, dass ihr zugehört habt. Danke und schöne Adventszeit allesamt. Ne? Tschüss.